Hallo und herzlich willkommen beim ZFW Hörsaal. Ich bin euer Host Ben und heute sprechen wir mit Jörg Herterich über seine Lehre in der Mathematik. Viel Spaß! Ja, hallo Herr Herterich, wie geht's Ihnen?
Mir geht's heute Morgen gut, ich habe heute auch keine Lehre.
Das ist schön. Entspannter Mittwochmorgen.
Genau.
Haben Sie gut hergefunden hier in die Räumlichkeiten?
Ja, die sind etwas entlegen, das Zentrum für Wissenschaftsdidaktik, aber ich kannte das ja schon hier.
Ja, das ist gut. Wollen Sie sich vielleicht einmal kurz vorstellen?
Ja, ich kann mich kurz vorstellen. Mein Name ist Jörg Herterich. Ich bin seit 2007 an der Ruhr-Universität und habe eine Stelle als Oberstudienrat im Hochschuldienst, heißt das. Das ist so eine Stelle im Mittelbau, die hauptsächlich für Lehre zuständig ist. Und bei mir bedeutet es Mathematikveranstaltungen für Studierende in Physik und in den Ingenieurwissenschaften.
Okay, also Sie sind gelernter Mathematiker.
Genau, ich bin promovierter Mathematiker. Ich habe, bis ich an die Ruhr-Uni kam, sozusagen geforscht in Mathematik.
Ja, cool. Wir haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen erörtert, ich bin ja Geisteswissenschaftler. Das heißt, wir haben ja so ein bisschen quasi eine fachliche Distanz, ist aber gar nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das macht das Gespräch eher spannend. Ja, da lerne ich was, vielleicht lernen Sie auch was von mir.
Ne? Sieht man mal noch ein paar andere Perspektiven.
Genau, genau. Ja, und ich fall mal direkt mit der Tür ins Haus. Sie haben ja jetzt vor kurzem einen Preis gewonnen, den Ars Legendi-Preis, weil Sie in der Lehre für verschiedene Fächergruppen Mathematik mit dem sogenannten dosierten Pre-Learning gelehrt haben, richtig?
Ja, genau. Also der Ars Legendi-Fakultätenpreis, der wird jährlich in den einzelnen Fächern vergeben. Und das, was ich jetzt bekommen habe, ist sozusagen der Fachpreis für die Lehre in Mathematik.
Okay, dann können wir an der Stelle erstmal nochmal gratulieren, würde ich sagen.
Vielen Dank.
Und vielleicht erklären Sie mal ganz kurz, dosiertes Pre-Learning, es klingt super spannend, aber was ist das denn?
Na, das ist so eine etwas abgeschwächte Form von Inverted Classroom. Also es wird nicht die gesamte Inhaltsvermittlung wie beim Inverted Classroom in die Vorbereitung ausgelagert, sondern ich suche mir für jede Veranstaltung so einen kleinen Teil der Veranstaltung aus, einen Begriff, der vielleicht nicht so einfach ist, oder eine Aussage, ein mathematischer Satz. Und der wird dann in einer Vorbereitungslektion oder manchmal auch in einem Vorbereitungsvideo von den Studierenden schon vorbereitet, sodass sie in ihrem eigenen Tempo sich mit diesen Begriffen oder Sätzen vertraut machen können. Was gewinne ich dadurch? Ich gewinne etwas Zeit in der Vorlesung und die nutze ich dann, um die Vorlesung interaktiver zu machen, als es in der Mathematik sonst so üblich ist. Normalerweise starte ich dann mit einem kleinen Warm-up-Quiz die Veranstaltung, wo ich nochmal wiederhole, was wir letztes Mal gemacht haben. Auch vielleicht nochmal ein paar Überprüfungsfragen zu dieser Vorbereitungslektion stelle und ab und zu oder meistens besteht dann auch nochmal in der Vorlesung mal zwischendurch Gelegenheit, 2x5 Minuten eine eigene Aktivität von den Studierenden einzubauen.
Das finde ich super cool und da bin ich ein bisschen neidisch, dass ich das in meiner Ausbildung nie so haben durfte. Ich war immer so klassisch Vorlesung sitzen, wir hatten leider kein dosiertes Pre-Learning. Aber ist das denn Pflicht für die Studierenden, das überhaupt zu machen?
Also ich empfehle das schon sehr, aber es ist tatsächlich keine Pflicht. Ich bin da noch sehr altmodisch und denke immer, ein Studium ist etwas, das man freiwillig macht, aus eigenem Interesse und man muss sich da schon auch bis zu einem gewissen Grad selbst motivieren. Was wir in der Mathematik sehr stark machen, ist Anreize zu setzen. Das sind üblicherweise Bonuspunkte, die dann für die Abschlussklausur zählen und die werden eben bei diesem dosierten Pre-Learning nicht für Leistung sozusagen vergeben, sondern dafür, dass man das einfach macht. Und machen heißt in dem Fall zum einen, sich das anzuschauen und bis zum Ende durchzuarbeiten. Zum anderen hätte ich oft gerne, dass noch eine Frage gestellt wird. Mathematik ist ja manchmal doch relativ kompliziert und selbst wenn ich mich bemühe, bleiben ja Sachen unklar. Und da hilft mir das natürlich sehr, wenn die Studierenden da nochmal nachfragen, wo Sachen vielleicht nicht so gut erklärt waren oder wo es noch weitergehen könnte. Das kann ich dann in der Vorlesung auch immer noch wieder aufgreifen.
Ja, sehr gut. Ich bin da auch auf Ihrer Seite. Ich finde auch, studieren muss auch immer noch so ein bisschen aus eigenem Willen und aus Selbstanreiz irgendwie passieren. Ne? Wenn auch sich das natürlich viel ändert, gerade in der akademischen Landschaft. Jetzt erinnere ich mich, im Vorgespräch hatten Sie uns erzählt, dass Sie selber diesen Titel dosiertes Pre-Learning gar nicht so entwickelt haben. Wo kommt der denn her?
Ja, ist ein Begriff, der tatsächlich dann sozusagen in der Preisverleihung irgendwie vorkam. Also was ich schon lange benutze, ist der Begriff Pre-Learning. Den habe ich allerdings auch nicht selber erfunden, sondern wir hatten, das war 2013, also ist alles schon relativ lange her, die Gelegenheit, mit mehreren Kollegen von der Ruhr-Uni in dem sogenannten Lehre-Hoch-N-Kolleg mitzumachen. Das war von der Stiftung aus eine Gelegenheit, wo aus 6 verschiedenen Hochschulen Lehrende zusammenkamen, die in der Mathematik für Ingenieurwissenschaften irgendwie ein besonderes Projekt hatten. Und da war unter anderem die Technische Universität Berlin dabei. Und die hatten für ihre ähnlichen Sachen den Begriff Pre-Learning erfunden. Wir hatten auch schon Vorbereitungsvideos und Ähnliches und haben dann gesagt, das ist ein toller Begriff, den nutzen wir jetzt auch. Der passt irgendwie sehr gut. Der klingt nicht so sehr nach Zwang, der klingt irgendwie einigermaßen entspannt. Ja. Und seither nenne ich das so.
Und die Dosis kam dann von der Jury?
Ja, die quasi? Dosis kam offenbar von der Jury.
Ja, okay, schön. Wie kam es denn dazu? Haben Sie sich selber beworben für den Preis?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man da sich selbst bewerben kann oder vorgeschlagen werden kann. Ich freue mich, dass es diesmal hier so war, dass die Fachschaft aus der Physik mich vorgeschlagen hat. Das zeigt ja auch ein bisschen, dass die Studierenden das insgesamt ein gutes Konzept finden.
Ja, toll. Das ist auch eine schöne Art, glaube ich, Feedback zu kriegen, oder? Von den Studierenden.
Ja, natürlich.
Also das wäre für mich auch ein Ziel. Ich weiß nicht, ob ich es mal angesprochen habe. Ich lehre ja auch am Zentrum für Fremdsprachenausbildung. Wenn ich für so einen Preis nominiert würde, das fände ich auch ganz toll. Mhm. Aber ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen für.
Das wird schon irgendwann klappen.
Hoffentlich. Weil Sie sagen es ja auch, ich mache das persönlich, ich mache es seit einem Jahr. Aber Sie machen das schon ganz lange, richtig? Und Sie machen das auch nicht alleine, haben Sie, glaube ich, gesagt. Ne?
Genau, also wir haben in der Mathematik mehrere Lehrende, insbesondere aus dem Mittelbau, die ähnliche Sachen machen und eigentlich relativ gute Erfahrungen damit gemacht haben. Also sowohl von Seiten von den Studierenden, als auch was so ein bisschen den Lernerfolg angeht, hilft es doch gerade auch schwächeren Studierenden, so gerade in dem Bereich, wo es dann heißt, man soll eben selbst arbeiten und nicht diese Präsenzveranstaltung nur besuchen, da diese Selbstlernzeit sinnvoller zu nutzen.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen und finde ich auch schön, dass das schon was ist, was Sie über einen längeren Zeitraum machen. Manchmal verschwimmt so ein Bild ja ein bisschen, wenn Sie jetzt so einen Preis kriegen, dann denkt man, okay, Sie haben das jetzt ein Semester gemacht, aber Sie machen das ja eigentlich, ist das quasi Bestandteil Ihrer Lehre quasi, ne?
Ja, das ist so ein Auf und Ab. Also ich hatte das, wie gesagt, vor über 10 Jahren schon mal angefangen, als ich die große Veranstaltung für die Ingenieurwissenschaften hatte, ja. Mathematik für Ingenieure. Und dann kam immer mal wieder was dazu, hatte dann auch mehr Videos mal gemacht. Und als dann Corona kam, habe ich dann mehr diese textbasierten Vorbereitungslektionen mit vielen Zwischenfragen, die so eine gewisse Kontrolle dann auch erlauben, ob man Sachen direkt verstanden hat oder vielleicht nochmal nachlesen muss.
Ja.
Und das habe ich jetzt so die letzten 2 Jahre dann auch alles so miteinander kombiniert und sozusagen zu einem Produkt zusammengesetzt.
Ja, auf jeden Fall. Sie haben ja auch Corona angesprochen, das hat ja sich ja auch einiges verändert. Was ist Ihnen denn heute, wenn Sie jetzt Stand heute sagen, was ist Ihnen in der Lehre denn überhaupt so wichtig?
Also es ist natürlich tatsächlich so, dass nach Corona die allermeisten Kollegen sehr, sehr schnell und mit großer Freude wieder zur Präsenzlehre übergegangen sind.
Das habe ich auch erlebt.
Und ich finde auch, dass die Präsenzlehre sehr, sehr wichtig ist. Die Präsenzlehre funktioniert aber, glaube ich, nicht von selber. Also wir haben Konkurrenz von YouTube, wir haben Konkurrenz auch demnächst wahrscheinlich von KI-Tutoren. Und also Präsenzlehre wird nicht von selber funktionieren. Ich glaube eben, dass man hier eine gute Kombination, die digitalen Elemente, die man damals entwickelt hat in den Jahren und die gut funktioniert haben, jetzt eben irgendwie kombinieren muss mit dem, was man im Hörsaal macht und wo eben sowohl der Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden stattfindet. Und was mindestens genauso wichtig ist, natürlich der Kontakt von den Studierenden untereinander.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Ansatz, den wir hier am Zentrum für Wissenschaftsdidaktik auch vertreten. Ich würde mir auch für mich selber, ich hätte mir gewünscht, dass das vielleicht in meinem Studium ein bisschen präsenter gewesen wäre. Aber ich habe als Lehrender jetzt die Chance für zukünftige Generationen, das zu ändern vielleicht.
Ja, also die Fakultät für Physik ist da ja sehr weit vorn dabei, glaube ich, hier in der Ruhr-Universität. Ja. Also die bemühen sich sehr, die Studierenden auch untereinander zu vernetzen und Gruppen zu bilden und denen dann auch irgendwelche Aktivitäten anzubieten, so dass eben auch ein sozialer Faktor dann dafür spricht, an die Uni zu kommen und nicht zu Hause zu bleiben und nur YouTube-Videos zu gucken.
Ja, das ist schön zu hören, finde ich. Was war denn für Sie als Lehrender so prägend? Also was würden Sie sagen, hat die Art und Weise geprägt, wie Sie Ihre Lehre jetzt gestalten?
Das ist relativ schwer zu sagen. Das sind immer so kleine Elemente. Ich hatte relativ viele Veranstaltungen bei meinem Doktorvater gehört, der in Stuttgart Professor war. Das war sicher einerseits klassische Mathematiklehre, also der sogenannte Chalk Talk, dass der Professor an der Tafel steht und mit Kreide die Sachen hinschreibt und gleichzeitig erläutert und erklärt und Kommentare dazu abgibt. Aber das war eben auf eine sehr, sehr unterhaltsame und lebendige Art. Was bestimmt auch einen sehr großen Einfluss war für mich, war, als ich an die RUB kam und dann relativ schnell eben mich sehr auf die Lehre fokussieren konnte und da das Zertifikatsprogramm, das erste, mitgemacht habe, weil da eben durch die damals noch IFB, jetzt inzwischen das Zentrum für Wissenschaftsdidaktik, so ein bisschen andere Möglichkeiten in der Lehre gezeigt wurden, die mir bis dahin einfach auch gar nicht so bekannt waren. So andere Methoden, ein anderer Blick auf Lernziele und ähnliche Sachen.
Das ist für uns natürlich schön zu hören. Ich hoffe, dass wir es weiterhin schaffen, auch irgendwie junge Lehrende weiter irgendwie, ne, mit sowas anzuleiten, vielleicht ein bisschen zu prägen. Und wie gerade schon angesprochen, besteht ja zwischen uns quasi so ein bisschen so eine fachliche Differenz. Deswegen, also Sie haben gerade den Chalk Talk angesprochen, den Vortrag mit der Kreide quasi. Wie funktioniert denn Lehre in der Mathematik überhaupt?
Also Lehre in der Mathematik ist, zumindest sagen wir in der Studieneingangsphase, sehr stark an dem Muster Vorlesung plus Übung plus Hausaufgaben orientiert. Also die allermeisten Veranstaltungen bestehen aus einer Vorlesung, in der im Wesentlichen die Inhalte präsentiert werden. Dann gibt es eine Übungsstunde in kleineren Gruppen von vielleicht 25 Studierenden, in denen dann zu diesem Stoff aus der Vorlesung erste Aufgaben bearbeitet werden. Und dann gibt es anschließend Hausaufgaben, die schriftlich abgegeben werden und meistens auch korrigiert werden. Das hat, sagen wir mal so, aus meiner Perspektive gute und schlechte Aspekte. Also zum einen natürlich durch diese Struktur mit den Übungen sind wir schon relativ nah dran an dem, was in der RUB unter dem Begriff forschendes Lernen eben groß geschrieben wird. Es ist kein forschendes Lernen, weil wir in unseren Übungsaufgaben natürlich als Lehrende sehr klar vorgeben, was die Ziele sind und weil auch jetzt die Studierenden nicht im großen Kosmos nach Material suchen müssen, sondern nur auf den 20 Seiten, die sie aus den letzten zwei Vorlesungen mitgeschrieben haben. Da wird schon irgendwo das Richtige dabei sein, was man benötigt. Aber trotzdem hat es einen guten Aspekt von Problemlösen. Man hat in vielen Fällen eine Aufgabe, deren Lösung und deren Lösungsweg nicht so klar ist, wo man sich erstmal sozusagen eine Strategie erarbeiten muss und vielleicht kleinere Zwischenziele einfügen, um dann schließlich zu einem Beweis oder einer Begründung zu kommen. Auf der anderen Seite eben die Vorlesung, die vorher kommt, die ist sehr klassisch. Also da wird in den allermeisten Fällen einfach aus einem festen Skript der Stoff an die Tafel geschrieben oder inzwischen eben oft auch auf ein Tablet und dann noch mit Kommentaren versehen. Und in vielen Fällen sind die Kommentare der Lehrenden vielleicht sehr, sehr wichtig, aber wenn die da nicht stehen, gehen die manchmal auch tatsächlich unter. Das ist natürlich auch noch ein bisschen schade dran. Ja, also das ist so die klassische Lehre. Und besondere Schwierigkeiten, die es dann noch gibt, sind natürlich, dass wir deutlich höheres Abstraktionsniveau haben, als die meisten aus der Schule so gewohnt sind.
Ja.
Und da muss man sich natürlich erstmal umstellen und auch drauf einlassen.
Ich glaube, unser Mathelehrer hat damals gesagt, wenn man an die Uni kommt, dann gibt es plötzlich keine Zahlen mehr, dann gibt es nur noch Variablen.
Ja, das stimmt natürlich nur teilweise. Also wenn wir jetzt in der Servicelehre sind mit Mathematik für Ingenieure A oder Mathematik für Physik.
Die brauchen schon noch Zahlen.
Da geht es dann schon auch nochmal ums konkrete Rechnen. Aber eben auch, warum funktioniert dieses Rechenverfahren überhaupt?
Ja.
Was kann man damit vielleicht noch machen? Wo sind die Grenzen? Also solche Fragen werden da durchaus auch besprochen.
Ich glaube, manchmal an mir ist vielleicht auch ein Mathematiker verloren gegangen. Ich habe da auch irgendwie besonders diesen abstrahierten Gedanken, habe ich da manchmal echt Interesse. Aber darum soll es heute gar nicht gehen.
Ist nie zu spät.
Stimmt, ist nie zu spät. Sie führen jetzt schon, glaube ich, seit mehreren Jahren mit dem ZFW zusammen Schulung für TutorInnen durch. Wollen Sie da vielleicht einmal kurz erzählen, worum es da geht?
Ja, also diese Schulungen für TutorInnen, die gibt es schon sehr lange. Die gab es schon, als ich an die RUB kam, also es ist noch viel älter. Und da ist ein Konzept dahinter, dass eben in den Übungen, die ich vorhin ja schon ein bisschen erläutert habe, die Studierenden möglichst viel selber tun sollen und eben Gelegenheit haben, sich intensiv mit dem Stoff zu beschäftigen, gleichzeitig aber von den TutorInnen Hilfe und Feedback bekommen sollen. Und unsere Beobachtung bei Lehrcoachings war, dass eben die TutorInnen oft so eine Art kleine Mini-Vorlesung machen und sehr viel doch selber an der Tafel präsentieren. Und diese Schulungen sollen zum einen erstmal mit so ein paar Grundbegriffen, wie plane ich überhaupt so eine Übungsstunde, bekannt machen, aber dann auch so ein bisschen in die Richtung lenken, dass in der Übung wirklich möglichst viel Zeit für die Studierenden bleibt, selber etwas zu machen. Und wir haben da eben verschiedene Themen, die über 2 Tage besprochen werden. Eben zum Beispiel, wie gestalte ich eine Übungsstunde? Auch, was mache ich in der allerersten Übungsstunde? Was können für Schwierigkeiten auftreten? Wie ist meine Rolle gegenüber den TeilnehmerInnen und auch andererseits gegenüber den Lehrenden? Und das kann man dann alles mal im Vorfeld, bevor man die erste Übung hält, für sich selber so ein bisschen klar machen.
Ja, ich meine, Hochschuldidaktik, da beschäftigen wir uns ja viel mit. Und insofern haben wir natürlich diese Schnittmenge. Aber wir haben ja im Vorgespräch auch erfahren, dass Sie auch ein eigenes Zentrum für Hochschuldidaktik der Mathematik haben, ne?
Genau, wir hatten so ab 2011, glaube ich, oder 2012, einige Projekte, die von Stiftungen gefördert wurden in der Fakultät für Mathematik, die sich damit beschäftigten, insbesondere Unterstützung für Studierende in der Studieneingangsphase zu liefern. Und nachdem wir das einige Jahre gemacht haben, haben wir eben gedacht, wir wollen das ein bisschen verstetigen und auch etwas sichtbarer machen und haben dieses Zentrum für Hochschuldidaktik der Mathematik an der RUB gegründet, das sozusagen so eine Plattform ist für diese ganzen Aktivitäten. Und da gibt es eben immer mal wieder Drittmittelprojekte von Personen aus diesem Zentrum. Und wir veranstalten regelmäßig so 2-mal im Semester den sogenannten Lehre-Lunch, wo sich dann zu einem bestimmten Thema Lehrende aus der gesamten Fakultät treffen können. Und es gibt einen kleinen Input, es gibt Pizza, weil es in der Mittagspause stattfindet. Und dann beschäftigt man sich mit einem Thema meistens relativ praxisnah.
Was würden Sie denn mit den ganzen Erfahrungen, die Sie jetzt gemacht haben, in der eigenen Lehre und im Bereich Hochschuldidaktik, TutorInnen-Schulung, was würden Sie denn einem jungen Lehrenden, einer jungen Lehrenden heute empfehlen? Was würden Sie der Person ans Herz legen wollen?
Ja, junge Lehrende sind ja erstmal fachlich schon sehr große Spezialisten und Spezialistinnen, weil die ja üblicherweise schon mindestens eine Promotion in Mathematik hinter sich haben. Das heißt, die sind sehr, sehr tief im Stoff drin und wissen sehr, sehr viel. Da würde ich wahrscheinlich empfehlen, bei der Planung der ersten Veranstaltung mal so einen kleinen Schritt zurückzugehen und nicht alles in eine Vorlesung zu packen, was man über ein bestimmtes Thema weiß, sondern sich wirklich ein bisschen zu beschränken auf die Sachen, die wirklich wichtig sind.
Ja.
Also die Versuchung ist, glaube ich, sehr groß an der Stelle, möglichst viel von dem, was man sich selber mühevoll angeeignet hat, dann auch wirklich an Studierende weitergeben zu wollen. Aber gelernt wird halt eben nicht unbedingt nur einfach das, was der Lehrende oder die Lehrende vorne sagen, sondern es muss irgendwo auch bei den Studierenden ankommen. Und da sollte man eben auch nicht nur an den Stoff denken, sondern eben auch an die Studierenden und wie kommt das an, wie können sie diese meist doch sehr abstrakten Konzepte irgendwie in ein anschauliches Bild, sich ein Bild machen und das dann auch wirklich sich eine Vorstellung von den Dingen machen, mit der dann gearbeitet werden kann. Ich würde wahrscheinlich auch empfehlen, das ist natürlich vielleicht für viele Leute nicht so attraktiv, aber sich irgendjemand Erfahrenen zu suchen in der Fakultät, von dem man weiß, dass er ein bisschen Spaß an der Lehre hat und das sind bei uns in der Fakultät nicht so wenige und den oder die mal zu bitten, in eine Vorlesung mitzukommen und einfach mal zuzuschauen und Kommentare zu geben. Das bietet zwar das Zentrum für Wissenschaftsdidaktik auch an, aber vielleicht, ich kenne das eben aus den Lehrcoachings für die ÜbungsgruppenleiterInnen, dass auch da durchaus ein bisschen unterschiedliche Sichtweisen dann sind. Es ist gut, wenn jemand aus der Hochschuldidaktik drauf guckt, der hat einen bestimmten Blick. Und es ist vielleicht auch ganz gut, wenn jemand aus dem Fach da mal drauf guckt, weil der hat ja auch einen bestimmten Blick und kann sagen, das war jetzt aber ein bisschen viel für 90 Minuten oder hier gab es mal einen 5 Minuten Leerlauf, da hätte man irgendwas anders machen können, was vielleicht jemand, der jetzt nicht aus dem Fach kommt, gar nicht so auffällt.
Ja, solche Unterrichtsfacilitationen sind, glaube ich, auch um irgendwie die eigene Lehre zu reflektieren, echt unfassbar produktiv, aber es ist auch immer so ein bisschen so eine Hürde, ne? Wenn man dann sich immer reinsetzt, der quasi dann kritisch beäugt, was man da so macht.
Ja, wenn man es eben nicht muss, dann.
Genau, gerade wenn man es nicht muss. Groß, ne? Ja. Ja, ich meine, LehrerInnen kennen das ja nur zu gut, die müssen es halt, ne? Aber ja, das ist bei uns ja nicht gang und gäbe. Aber was ist denn mit, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht ein Thema überhaupt ist für die Mathematik, aber wir sind ja auch in einem Zeitalter von KI, die Geisteswissenschaftler bei uns, wir drehen ja quasi durch, ne? Für uns ist das ja was ganz, ganz Neues, was ganz Bahnbrechendes. Ist es bei Ihnen auch so? Ist das was, wo Sie denken, das wird für jüngere Lehrende relevant oder ist das gar nicht so?
Also die Meinungen gehen da ein bisschen auseinander. Wir hatten in unserem Zentrum für Hochschuldidaktik in dem HDM Medrup mal im letzten Jahr eine Veranstaltung über KI in der Mathematik. Da war auch das Interesse ganz gut, aber die meisten ProfessorInnen waren so der Meinung, dass es die Mathematik nur so am Rande betrifft, dass jetzt die Geisteswissenschaften das erleben, was wir in den 1980er Jahren durch die Taschenrechner mitmachen mussten. Ich glaube das nicht ganz. Also ich glaube, dass da eine ganz ordentliche Welle auf uns zukommt, weil eben selbst diese Sprachmodelle, die ja eigentlich überhaupt kein mathematisches Spezialtraining haben, obwohl das nicht so ganz klar, könnte sein, dass da die Firmen doch auch ein bisschen nachjustieren. Diese KI-Sprachmodelle sind in der Lage, die Aufgaben und Beweise, die wir von unseren Studierenden in den ersten Semestern erwarten, auch zu formulieren und zu produzieren. Und das ist auch schwer zu unterscheiden von dem, was Studierende dann machen. Also eher in dem Sinne, dass die KI-Lösungen sauberer, eleganter, besser formuliert sind als das, was wir normalerweise abgegeben bekommen. Es wird wahrscheinlich aus meiner Sicht durchaus eine Rolle spielen, dass sich Studierende durch KI-Tutoren coachen lassen können. Das wäre dann eigentlich die positive Seite, wenn man sich quasi doch selber mit den Aufgaben beschäftigt und nicht alles die KI machen lässt. Aber natürlich muss man insbesondere im Servicebereich, wo wir Mathematik für andere Fächer anbieten, auch davon ausgehen, dass schon jetzt eine ganze Anzahl von Studierenden ihre Hausaufgaben einfach der KI überlässt und es dann abschreibt.
Dann nehmen wir doch heute das Thema KI als Wort zum Sonntag. Verweisen nochmal darauf, dass alle ZuhörerInnen sehr gerne diverse Workshops zum Thema KI bei uns am Zentrum für Wissenschaftsdidaktik besuchen können. Und an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich, Herr Hertelich, für das tolle Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, hier ein bisschen was zu erzählen.
Es war super spannend für mich, ja. Inhaltlich wie methodisch super spannend. Vielen Dank an alle ZuhörerInnen, die bis jetzt dran geblieben sind. Wir hören uns beim nächsten Mal beim ZFW-Hörsaal. Bis dahin, tschüss.